Herzlich willkommen zur Folge 6 des Leadzeit-Podcasts, deiner wöchentlichen Dosis B2B-Marketing und Sales mit Hans Ratzmann und mir, Christian Beller.
Jetzt schaffe ich vielleicht auch wirklich dieses wöchentlich, ne? Also, es könnte
Ja,
mein
das stimmt.
Streak aufbauen jetzt wieder. Christian, was hört das
Ja,
Thema?
das. Ja, genau, wöchentlich. Wir sind ja auf jeden Fall wieder im wöchentlichen Rhythmus. Genau, das Thema, was wir heute behandeln wollen, ist LinkedIn als Plattform im Allgemeinen. Und da im Wesentlichen wollen wir uns auf drei Themen stürzen. Einmal das Thema LinkedIn Newsfeed, also was muss ich eigentlich, ich sag mal, vor allem aus organischer Content-Sicht betrachten, dann den LinkedIn Sales Navigator anschneiden, gucken so, okay, wann macht der eigentlich Sinn, wie nutze ich den eigentlich richtig, und dann werde ich dich so ein Stück weit ausfragen Richtung LinkedIn Ads, das heißt, wie schalte ich sie eigentlich, was muss ich bei dem Ad Manager denn eigentlich beachten und wie stelle ich eigentlich sinnvoll Kampagnen ein, was funktioniert nicht, und dann sind wir hoffentlich auch in einer halben Stunde durch und haben die wesentlichen Themen Richtung LinkedIn betrachtet und entschieden, ob die Plattform Sinn macht oder keinen Sinn macht.
Liegt immer im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Ich würde dann einfach mal die Frage an dich stellen: Wie nutzt du denn überhaupt LinkedIn? Nutzt du LinkedIn? Ja, schon. Oder einfach nur, um Leadzeit-Podcast-Videos zu posten?
Ja, das Problem ist, also das einmal, aber ich habe ja auch so eine Hassliebe mit LinkedIn, ne? Also ich sag mal, man hat ja im Laufe seines Lebens unterschiedliche Social Media Plattformen kennengelernt und genutzt. Also ich kriege ja auch immer so direkte Krämpfe, wenn jemand sagt, so, er hat irgendwas in der Facebook-Timeline gesehen. Das ist jetzt nur so ein kleiner Exkurs, wo ich dann denke, so, wer nutzt das denn noch und warum? Und das finde ich ja ein bisschen strange. Und bei LinkedIn ist es so, ich habe da mal richtig gesuchtet, also habe das dann wirklich auch sehr intensiv genutzt, habe mir also sehr viel Content da reingezogen, war auch durchaus eine Inspirationsquelle so für businessrelevanten Content und habe ich es häufig geblockt einfach, dass ich es gar nicht mehr aufrufen kann, weil ich zu viel auf der Plattform drauf war. Und ich bin auch tatsächlich jetzt so nach so ein bisschen Abstinenz eher, stelle ich fest, häufig so, ach Gott, ich kann den ganzen Scheiß nicht mehr hören. Mit irgendwie Job-Updates und ich bin super excited und hier, das ist das neue geilste Ding, und das ist ja so ein bisschen so eine Self-Promoter-Plattform und das nervt mich auch so ein bisschen. Und es ist halt auch so ein Stück weit ein, ach weiß nicht, man redet sich's alles schön, ne? Also das ist so, wenn ich das so zum Beispiel mit Twitter vergleiche, Twitter ist ein bisschen härter und ehrlicher, oder Reddit auch, ne? Ist auch noch ein bisschen härter und ehrlicher, ne? Und LinkedIn ist halt immer so ein bisschen geschönt. Liegt vielleicht auch am Business-Kontext, dass man da sagt, okay, man ist da nicht ganz so ehrlich und brutal zueinander, ne?
Aber
Ich weiß gar nicht, was da das Richtige oder Falsche ist, aber es ist einfach so mein Empfinden.
wenn du sie erst blocken musstest, hat sie ja am Anfang zumindest irgendwas richtig gemacht.
Ja, das auf jeden Fall. Also du hast ja irgendwie Kontakt mit vielen relevanten Leuten und dann hat es einfach aus einer Business-Relevanz, ne? Also das heißt, irgendwie eine Information, also Newsfeed-seitig, also neue, ich sag mal, was früher über Presseartikel erschienen ist, erscheint jetzt halt einfach auf LinkedIn als erstes. Das heißt, du kriegst als erstes relevante Informationen, wenn in irgendwelchen Unternehmen was passiert. Und dadurch, dass ich ja viel in vertrieblichen Rollen gearbeitet habe, habe ich da einfach meine relevanten Informationen dann rausgezogen. Ja. Also das würde ich sagen, dafür ist es schon gut, ne? Aber du musst halt durchfiltern mit dem ganzen restlichen Quatsch, der dir so vorgeschlagen wird, ne?
Da musst du aber auch rigoros sein. Also, das ist auch immer vielleicht schon Tipp Nummer eins: wirklich oben rechts diese drei Punkte nutzen und dann, ich bin nicht daran interessiert oder zeigt mir keine Beiträge mehr von dieser Person an. Also, bin ich auch
Du nutzt das auch? Also ich mache
komplett
das nämlich auch.
ja. Also, es ist
Okay.
schon, dass ich da mindestens einmal täglich durchscrolle, gehört eigentlich gehört auf jeden Fall mit dazu. Also, ich bin auch selber aktiv und ich poste auch selber, weil ich einfach festgestellt habe, dass die Plattform für mich als Unternehmer auch was bringt, also ich glaube, inhaltlich da jetzt super viel rausziehen tue ich dann am Ende auch wirklich nicht. So, aber man kann die Qualität der Posts, die im Feed angezeigt werden, schon drastisch erhöhen. Das in jedem Fall, indem man manuell ein paar Sachen rausfiltert. Ansonsten wäre meine Timeline wahrscheinlich auch voll mit den baulich Consultings dieser Welt auf jeden Fall.
Genau. Die meine ich halt. Und also es ist schon gut für so Ad-hoc-Informationen, es ist gut für Podcast-Empfehlungen, dass vielleicht irgendwer was schreibt oder irgendwie, was hat sich Richtung künstliche Intelligenz, also wie heißt es, der Video-Generator von Google, VO3, wenn da jemand zum Beispiel was postet, also dass man schnell mehr Inspiration bekommt, das ist so ein
Stimmt,
bisschen, es ist zielgerichteter, du hast einen direkten Business-Bezug, du hast so kompakte Informationen, dafür würde ich sagen, schon gut, aber es reicht halt auch echt so Viertelstunde am Tag, ne? Dann gehe ich da einmal durch. Und dann schaffe ich meistens auch ganz gut den Absprung, ne? Und ich hatte halt einfach selber das Problem, deswegen habe ich so die Seite einfach geblockt. Aber das ist bei Newsseiten bei mir genauso, dass ich dann einfach aus einer Langeweile da immer wieder draufgegangen bin. Und deswegen nutze ich es eigentlich nur noch am Handy, damit ich es nicht einfach dauerhaft aufhabe und mich selber von der Arbeit ablenke.
Fairerweise, ich habe das Gefühl habe ich fast gar nicht, weil ich finde LinkedIn super endlich. Also ja, auf TikTok super gefährlich für
Also
mich.
durchgescrollt oder
Ja,
bis zum Ende.
also am Ende kommen halt irgendwelche Beiträge von vor, weiß nicht, 2, 3 Wochen. Ist irgendwie schon weird. Aber bei TikTok, da scroll ich, also kann ich, da kannst du literally Doomscrolling betreiben. LinkedIn ist irgendwann endlich. Also da kommt irgendwann schon irgendwie Stuff, der mich dann weniger interessiert. Und dann bin ich auch raus. Würde ich sagen.
Das sagst du jetzt dem Opa, der jetzt in 2 Monaten 40 wird, ne? Ich habe kein TikTok. Ich habe das noch nie installiert. Ich war noch nie drauf. Ich
Dem
kriege
Opa
immer
vor
nur die
allem auch, das ist auch 3 Jahre auseinander.
TikTok-Videos auf LinkedIn kriege ich nur. Na, also deswegen, das ist, bin ich. Aber ja, hast du recht.
Was ich da überhaupt, also das war literally, bevor wir diesen Call gerade aufnehmen, war ich ganz kurz auf LinkedIn und da hat mein alter Chef Jan Honsel auch gerade gepostet, dass ihm eine ähnliche Sache aufgefallen ist. Also er hat einen Screenshot gepostet von seinem Feed oder nur von den Uhrzeiten, an denen die Posts abgesetzt worden sind aus seinem Feed und davon irgendwie, weiß ich nicht, 16 Stück und die waren alle so ein bisschen veraltet. Also da war nichts mehr Aktuelles bei. Also, ironischerweise hat er den Beitrag auch vor 2 Minuten dann gefühlt abgesetzt und er wurde mir direkt oben angezeigt, aber ich weiß, was er meint. Also ich hatte das jetzt auch die letzten Tage vermehrt, dass da immer mehr Beiträge drin sind. Die sind halt irgendwie 1 Woche alt, sind 2 Wochen alt. Und ich denke mal, das ist schon der Algorithmus, der jetzt noch ein bisschen stärker eingreift und sagt, ja, eigentlich wissen wir, also Aktualität ist jetzt noch weniger relevant für euch. Eher der allgemeine Inhalt des Beitrags, den würden wir noch weiter pushen. Und das ist ja durchaus ein Hebel, der ja auch auf TikTok und Co. funktioniert. Also, wenn du jetzt auf Instagram und TikTok unterwegs bist, dann bekommst du ja, wenn du bei den Reels unterwegs bist oder bei den Clips, bekommst du ja auch Beiträge von vor einem Monat ausgespielt, was ja komplett legitim ist, die für dich auch spannend sind. Und ich kann mir vorstellen, dass LinkedIn auch da wieder ein bisschen mehr hin möchte. Weil.
Ja, die öffnen sich ja auch so ein Stück weit, ne? Also ich kriege halt häufig auch Beiträge vorgeschlagen von Leuten, die gar nicht in meinem Netzwerk sind, ne? Also das ist ja die Öffnung, habe ich festgestellt. Und dann, jetzt letztens hatte ein Bekannter von mir einen neuen Job angefangen und das war auch so ein 3 Wochen alter Beitrag. Und da hat irgendwer anders dann nochmal drauf reagiert und gepostet. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dann dachte so, als ich die Kommentarspalte dann aufgemacht habe, die ja doch eine sehr, sehr starke Relevanz hat, weil man immer in die Kommentare reinguckt, dass alle die Leute, mit denen ich auch vernetzt bin, von den Kommentaren auch ganz oben angezeigt werden. Das heißt, auch da stark nach Relevanz, so in der Richtung, so alle Leute, die du kennst, haben jetzt gerade irgendwie auf diesem Beitrag kommentiert. Ne? Und um dich da dann wahrscheinlich auch ein Stück weit stärker auf der Plattform weiterhin zu halten. Ne? Und dann dachte ich erst so, hä, ist das jetzt Zufall? Aber ich glaube, es ist halt gewollt, dass auch die Kommentare in einer entsprechenden Reihenfolge dann nach Relevanz unter den jeweiligen Beiträgen
Ja,
angezeigt werden.
also das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also nicht zwangsläufig, dass jetzt die Kommentare geordnet werden, aber dass dir das halt vermehrt angezeigt wird. Also Leute, denen du gar nicht folgst und da hat einfach nur jemand aus deinem Netzwerk mit interagiert und landet in einem Feed. Und das macht LinkedIn, glaube ich, noch besonders im Verhältnis zu anderen Plattformen gerade. Also das war schon eine Sache, die zieht LinkedIn jetzt wirklich schon lange durch, aber dieses Network-Engagement, dass dir das angezeigt wird im Feed, das sorgt ja automatisch für gesteigerte Reichweiten und tatsächlich nochmal für virale Momente, die nicht zwangsläufig algorithmusgesteuert sind. Das heißt, wenn du dein Netzwerk irgendwie ganz gut animiert bekommst, mit deinem Beitrag zu interagieren, kannst du auch schon mal initial ganz gut Reichweite aufbauen. Und das macht's für Menschen, die irgendwie schon privat ein ganz gutes Netzwerk haben, schon eine dankbare Plattform.
Okay, guter Übergang. Also, was denkst du über das ganze Thema Personal Branding? Muss das eigentlich jeder machen?
Also, ich glaube, das hat für jeden einen Wert. Oder für fast jeden. Man will jetzt nicht pauschalisieren. Aber für ganz, ganz viele im Corporate-Leben, auch für Gründer, auch, glaube ich, für ganz viele Vertriebler, hat das einen Wert. Also, da zu investieren, ist keine verschwendete Zeit aus meiner Sicht. Das ist ein Spektrum auch, weil wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Du hast jetzt initial einmal so ein bisschen erwähnt, das Bild, was irgendwie jemand immer von sich selbst postet, mit gar keinem Kontext dazu. Aber es gibt halt auch Leute, wenn die sich schlau als Thought Leader, das ist auch ein ungünstiges Buzzword, wenn die sich da schlau in der Branche oder in der Nische platzieren können, das kann Business Impact haben, auch langfristigen.
Ja, ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten, ne? Also jetzt vor allem, wenn du sagst, also ich glaube, wenn du jetzt Unternehmer bist, Selbstständiger, kann das schon eine Relevanz haben und sinnvoll sein, also auch in so regelmäßigen Content-Updates zu posten und dich als entsprechender Experte darzustellen. Wenn du jetzt an Vertriebler denkst oder wenn ich jetzt an Vertriebler denke, ist es halt am Ende des Tages so, du bist halt am Ende des Tages Vertriebler und das ist okay. Du bist halt kein Experte für alles, sondern du bist derjenige, der die Beziehung zum potenziellen Kunden ownt. Und die Frage ist halt, ist LinkedIn ein Netzwerk, über das du halt eine Beziehung zu potenziellen Kunden sinnvollerweise aufbauen kannst. Und vor allem die Content-Updates, die ich bei den meisten sehe, die in irgendeiner Form vertriebsrelevant unterwegs sind, ist unser Unternehmen hatte irgendwie ein neues Feature, neuen Bereich, neues Unternehmen übernommen, aufgebaut, whatever. Hier, das poste ich jetzt mal. Dann ist die Frage so, ist die Audience, für die das relevant ist, also potenzielle, also vielleicht auch Kunden oder ähnliches, ist man mit denen überhaupt auf LinkedIn vernetzt? Weil die meisten Deals, die verhandelt werden, das findet nur nebenbei auf LinkedIn so ein bisschen, ich sag mal, von der Sichtbarkeit statt, sondern das sind halt immer noch 1-zu-1-Beziehungen, ne? Das sind immer noch Beziehungen, die in irgendwelchen Zoom-Meetings, die persönlich stattfinden. Und LinkedIn ist halt einfach nur so ein, ich sag mal, Grundrauschen, was irgendwie mitschwingt. Und sicherlich kannst du da mal, ich sag mal, drüber was teilen, aber häufig unterschätzt man, wie wenig eigentlich die potenziellen Kunden, die man hat. So, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, eher Richtung in IT reinverkauft oder ähnliches, dann sind diese Leute halt gar nicht auf LinkedIn so aktiv wie wir. Sondern LinkedIn ist halt sehr stark, ich sag mal, alle, die sich so ein Stück weit auch selbst promoten wollen und das auch so ein bisschen mögen und toll finden. Also das heißt eher Marketeers, Vertriebler, die sind halt dort unterwegs. Aber die Zielgruppe, die ist häufig dort gar nicht so stark unterwegs. Die haben häufig ein Profil, aber dass die jetzt wirklich durch den Newsfeed gehen und Informationen konsumieren, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist. Ne? Und ich glaube, es hat halt eher, jetzt aus einer vertrieblichen Relevanz, hat halt eher, du bist halt bei einem Unternehmen, du hirest vielleicht auch Leute, dass du sagst halt irgendwie, du nutzt es als Hiring-Kanal, um da Updates zum Unternehmen zu posten, ist sinnvoll, aber ich glaube, die Reichweite sind die stärksten Beiträge, die irgendwie von Vertrieblern gepostet werden, sind meistens in irgendeiner Form Job-Updates. So, ich habe einen neuen Job und dann kriegst du ganz viele Kommentare und alle freuen sich und gratulieren dir zum neuen Job. Und das sind meistens die Beiträge, die die größte Reichweite haben und das passiert halt irgendwie alle 12 bis 18 Monate. Das ist zumindest mein Empfinden aus meiner vertrieblichen Bubble, ne? Und Richtung Kunde aber, wo es ja am Ende des Tages geht oder wo man häufig dieses Gefühl hat, so LinkedIn sollte eigentlich eine auf, ich sag mal, sollte dabei helfen, besser Sales zu machen, glaube ich, hat der LinkedIn Newsfeed eine eher untergeordnete Rolle, weil der Impact halt gar nicht da ist. Das kann sicherlich nochmal anders laufen über gezielte Kampagnen, die man ausspielt, dass man vielleicht doch einzelne Zielgruppen dort erreicht, aber vor allem contentseitig, glaube, bin ich eher kritisch, dass das sinnvoll ist. Also, und vor allem aus dem Grund, Sales sind halt keine Experten und Thought Leader. Also, wenn du als Consultant unterwegs bist, okay, ne? Aber wenn du als Vertriebler unterwegs bist, sicherlich da hat sich das Bild auch geändert, dass man da auch, ich sag mal, mehr, ich sag mal, mehr Value kreiert als Vertriebler und nicht mehr einfach nur, ich sag mal, so eine klassische Vertrieblerrolle hat. Aber ich glaube nicht, dass du, dass der LinkedIn Newsfeed dein, ich sag mal, dass das sinnvoll ist, in Personal Branding dort zu investieren.
Ich stimme nur bedingt zu. Also natürlich hast du vollkommen recht, dass also dein Audience muss da vorhanden sein. Ne? Ich würde sagen, da sind schon eine ganze Menge Millionen Leute passiv unterwegs auf der Plattform, die du auch sinnvoll erreichen kannst, denke ich mal.
Also vielleicht unterschätze ich es auch, wie viele Leute da eigentlich so tagtäglich
Also
aktiv
am
sind, ne?
Ende, die Leute werden niemals posten, let's be honest. Aber konsumiert wird da, glaube ich, schon und das wird, glaube ich, auch häufig unterschätzt. Mir geht es noch mehr darum, eigentlich zu sagen, aber was ist, wenn ein Vertriebler sich mal als Experte sinnvoll platziert? Also klar, das ist nicht die Main-Aufgabe, aber stell mal vor, du hast jemanden auch direkt aus dem Vertrieb, der auf LinkedIn als Top-Voice wahrgenommen wird, beispielsweise für ein gewisses Thema. Das hat ja einen direkten initialen Trust, wenn diese Person mit dir ins Gespräch geht. Und mir geht es meistens auch gar nicht so sehr darum, also der Newsfeed wird niemals ein Lead-Generierungstool sein. Das halte ich für viel zu hochgestochen. Ich kenne ein paar, die schaffen das meinetwegen auch darüber. Das geht dann meistens auch über Masse, aber eine sinnvolle Lead-Generierung wird darüber nicht stattfinden. Wozu das aber gut
Außer
wird?
über Ads meinst du, ne? Also du meinst jetzt
Genau,
organisch, ne?
ja. Jetzt ist noch ein anderer
Ja.
Schnack. Ja. Aber jetzt reines organisch Posten von Beiträgen. Wozu es aber gut ist, ist im Relevant Set der Leute zu bleiben. Also so eine Consideration-Ebene, wenn du möchtest. Wenn du regelmäßig zum selben, zu deinem Spezialthema, meinetwegen jetzt in deinem Fall saß, was postest und Leute aktuell hältst, denken die, ah, okay, der scheint irgendwie zumindest auf jeden Fall Ahnung von der Thematik zu haben und nehmen dich auf einen gewissen Grad, das kann jetzt natürlich auch, ist auch ein Spektrum, als Experte wahr. Das heißt, wenn du in deiner Sales-Rolle später mit dieser Person interagierst, hast du da schon mal einen ersten initialen Vertrauensvorschuss, was dankbar sein kann.
Ja, da gebe ich dir recht. Also du hast jetzt so ein Stück weit dieses ne, Aufwärmen und nicht mehr dieses reine kalte, ne? Sondern du hast so ein bisschen so, hey, man kann dich schon mal zuordnen, man weiß, zu welchem Thema du halt irgendwie unterwegs bist, ne? Auch wenn du vielleicht nicht der Experte in dem Thema bist, ne? Und vielleicht ist der Kontakt ist nicht mehr ganz so kalt und du kannst ihn halt quasi vorwärmen, ne? Das also empfiehlt ja quasi LinkedIn auch, ich sag mal, bevor du Leute kalt anschreibst, dass du halt eigentlich mit deren Beiträgen mal interagieren solltest. Damit sie dich schon mal irgendwie wahrgenommen haben und dich schon mal irgendwie zuordnen können, damit die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Antwort bekommst, einfach größer ist.
Ja, auf jeden Fall. Also, oder zum Beispiel, nimm auch jetzt hier unseren Podcast. So, klar, ich glaube, der Podcast, also geht jetzt gerade um B2B und Marketing und Expertenwissen auf speziell diesem Feld. Das wird sich jetzt nicht sinnvoll für eine Salesperson in deinem Daily Business anwenden, so wenn du halt dein Produkt verkaufen möchtest. Weil es sei denn, es ist ein B2B-Produkt, B2B-Marketing-Produkt in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn es darum geht, vielleicht später nochmal sich zu positionieren als Experte bei einem potenziellen Arbeitgeber, ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Ebene. Für mich zum Beispiel, also ich rede gerade über das, was ich tagtäglich mache mit meinen Kunden. Klar, ich bin jetzt nicht im Vertrieb, in gewisser Weise bin ich auch immer im Vertrieb, aber grundsätzlich wird mir das auf jeden Fall jetzt helfen, in Zukunft Kunden zu gewinnen, wenn die denken, ah, Hans hat da oder da mal was laut gesagt. Ich glaube, dann ist diese Wiederholung, wenn wir regelmäßig den Podcast rausbringen und kommen dazu vielleicht auch mit meinem LinkedIn-Beitrag, wird man es, glaube ich, immer auch wiederholt, gerade auch vom Netzwerk als Experte auch dauerhaft wahrgenommen, man rutscht ins Relevant Set. Und wenn die mal irgendwen brauchen in dem Bereich, dann denken sie, glaube ich, noch ein bisschen eher an einen.
Ja, okay. Also es ist ja immer die Frage so, als was positionierst du dich, ne? Wenn du jetzt irgendwie Vertriebsmitarbeiter bei einem Unternehmen bist, musst du dich ja eigentlich Experte für ein spezifisches Thema
Ja,
positionieren, ne? Und
exakt.
nicht,
Deswegen.
also, und deswegen ist dann so ein bisschen dieses Personal Brand, Relevant Setup ist so ein Stück weit, also
Tricky.
klar, das hat ja immer die Verbindung immer zu der Industrie, in der du tätig bist, oder zu dem spezifischen Thema, zu dem du tätig bist. Und es ist natürlich ein Stück weit leichter, das als, ich sag mal, Unternehmer vielleicht zu machen, wo du halt irgendwie, ich sag mal, auch versuchst, gewisse Themen im Markt zu treiben, obwohl du es ja als Vertriebler auch ein Stück weit machst, ne? Aber vielleicht verändert sich das dann auch mal, vielleicht verändert sich deine Industrie dann auch nochmal, ne? Das ist natürlich dann ein Stück weit von der, ich sag mal, Markenpositionierung rund um deine eigene Personal Brand dann durchaus auch herausfordernd an einer anderen Stelle.
Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen, also wir haben, ich glaube, das Thema Relevant Set und so weiter haben wir, glaube ich, ganz gut bearbeitet. Wenn es jetzt aber wirklich um Lead-Generierung geht, du hast eingangs mal vom Sales Navigator gesprochen. Das ist ja noch ein komplettes blindes Feld für mich. Also ich hab eine grobe Idee, so, ich greife den auch ab und an mal so in meinem Newsletter auf, aber benutzt Habe ich die noch nicht. Was ist das?
Soll ich die mal aufschlauen? Ja. Genau, das Interessante ist ja eigentlich, dass, also, ne, du hast ja LinkedIn, also die Plattform, du hast, ne, wo du irgendwie Kontaktanfragen irgendwie an Leute stellen kannst, dann mit denen interagieren kannst. Stärker ist ja auch irgendwie das Folgen von Personen. Das ist so das LinkedIn, was wir alle kennen als, ich sag mal, Consumer. Und dann hast du den LinkedIn Sales Navigator, der ein losgelöstes Produkt ist, aber halt auf dasselbe Datenset letztendlich zugreift. Und dieses losgelöste Produkt musst du letztendlich erwerben. Es gibt auch immer wieder, also ich sag mal, am Anfang vor allem so einen Monat, 2 Monate kostenlos die Lizenz zu nutzen. Und es geht im Endeffekt darum, dass du ein spezifisches Tool hast für Vertriebsmitarbeiter, um neue Kontakte zu finden. Ne? Und viele, ich sag mal, als das ganze Thema rauskam, haben viele auch schon ach, davon gesprochen, irgendwie B2B wird sich komplett, also B2B Sales wird sich komplett verändern. Es läuft dann alles über LinkedIn. Ich glaube, was der größte Shift eigentlich ist, dass du schneller herausfinden kannst, wer ist dein relevanter Ansprechpartner. Das heißt, du hast ja im Vertrieb immer sogenannte Ideal Customer Profiles und dann entsprechend unter diesen Ideal Customer Profiles, also das heißt, so wer ist eigentlich dein idealer Kunde, an den du verkaufen solltest, und unter diesen Ideal Customer Profiles hast du dann entsprechende Personas. Und wer sind eigentlich die Personas, die für einen Deal oder für ein, ich sag mal, Geschäftsanbahnen halt relevant für dich sind, ne? Und das ist nicht immer so leicht herauszufinden. Also als ich damals im Vertrieb angefangen habe, 2014, da war es noch so, dass wir kalt bei Unternehmen, ich sag mal, die Nummer aus dem Impressum rausgesucht haben, das am Switchboard angerufen haben und versucht haben, dort rauszufinden, wer ist eigentlich der relevante Ansprechpartner. Da war LinkedIn in Deutschland noch gar nicht aktiv. Da gab es dann Xing ein bisschen, aber auch da war es schwierig, an die Informationen zu kommen. Und mittlerweile ist es so, dass du ja, ich weiß nicht, wie viele Leute sind auf LinkedIn mittlerweile? 20 Millionen, 25 Millionen in Deutschland. Können wir gerade mal, kannst du ja vielleicht mal zwischendurch googeln. Dass diese Leute alle dort ein Profil haben und du dann natürlich viel schneller rausfinden kannst, wer ist eigentlich dein relevanter Ansprechpartner. Und genau, hast du rausgefunden, wie viel sind es?
Sind 18 Millionen, hätte ich
Ja, okay,
auch
da
sogar
war ich ja
noch
nah dran.
gedacht.
20, 20, 25 habe ich
Okay,
gesagt.
gut.
Genau, ja, eher wachsend. Und also das Schöne ist dann mit dem LinkedIn Sales Navigator, dass du eine viel bessere Suche hast. Das heißt, du kannst sowohl als auf, ich sag mal, dem sogenannten ICP, also auf Account-Basis, so wer könnte mein potenzieller Kunde sein, aber auch auf Persona-Basis, wer könnte meine potenzielle Zielperson sein, kannst du viel granularer suchen und viel schneller herausfinden, so wer ist eigentlich mein potenzieller Ansprechpartner. Ne? Und ich glaube, das ist eins der Kernassets, die LinkedIn, der LinkedIn Sales Navigator eigentlich mitbringt. Ne? Und dafür zahlst du alleine schon, ich glaube, pro Quartal, wenn ich mich nicht täusche, 90 € oder so. Und das ist gut investiertes Geld. Ne? Genau, ist gut investiertes Geld, das läuft bei mir auch einfach so durch. Und dadurch kann ich halt relativ schnell herausfinden, so wer sind eigentlich relevante Ansprechpartner und mit wem sollte ich in irgendeiner Form in Kontakt sein. Und jetzt stellt sich ja natürlich, ich sag mal, die Frage so, wie nutze ich es eigentlich? Und es gibt sicherlich Leute, die dann LinkedIn Sales Navigator nutzen als, hey, ich lege mir da meine eigenen Listen an und ich lege mir erstelle mir irgendwelche Accountlisten etc. Die Realität zeigt eigentlich so, die meisten Unternehmen wissen eigentlich schon, wer sind eigentlich deren Zielkunden. Ne? Das heißt, darüber neue, ich sag mal, Zielkunden rauszufinden, ist eher selten, habe ich jetzt bisher noch nicht erlebt. Neue Ansprechpartner darüber zu identifizieren, ist schon eher der Fall. Das heißt, ich bin eher auf der Personenebene unterwegs und gucke, okay, wer könnte zum Beispiel in so einem Deal, den du gerade verhandelst, wo vielleicht nochmal eine andere Person genannt wird, du aber nicht genau weißt, wer ist diese Person, sondern es wird nur gesagt, so ist es jemand aus dem Einkauf oder ist es jemand aus der IT oder ist es aus irgendeinem anderen Bereich, wo du dann schon mal nachgucken kannst, okay, wer könnte das denn sein in irgendeiner Form, ne? Um das in deinen Deals, also wenn du mit dem Kunden interagierst, dann vielleicht auch schon mal zu sagen, so hey, ist das die und die Person, ne? Das heißt, du kommst schon mal, hast einen kleinen Informationsvorsprung und kommst schon mal einen Schritt weiter, ne? Und dabei hilft dir LinkedIn unfassbar, Transparenz in Unternehmen halt reinzubekommen, ne? Und Transparenz in Entscheidungsebenen reinzubekommen. Darum geht es am Ende des Tages, ne? Und dann ist die Frage, aus meiner Sicht, also das ist halt so bei, ich sag mal, bestehenden Opportunities, wenn du in Verhandlungen bist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst neue Kunden gewinnen und willst Leute mal kalt anschreiben, dann hast du erstmal, ich sag mal, zum Anschreiben eine Limitierung. Das heißt, wie viele Leute darfst du eigentlich anschreiben? Und ich halte das auch für sinnvoll, weil das Problem in der Vergangenheit war, dass Leute dann irgendwelche Third-Party-Tools genutzt haben und dann in Masse einfach Leute angeschrieben haben und gehofft haben, dass irgendwer antwortet von diesen 100 Leuten und dass sie dadurch dann einen neuen Lead generieren und dann einen neuen Lead haben, mit dem sie dann halt irgendwie eine Opportunity daraus entsteht. Das hat auch in der Vergangenheit zum Teil funktioniert. Mittlerweile geht es aber wesentlich stärker dahin, relevant für deinen Ansprechpartner zu sein. Das heißt, wirklich auch zu gucken, so mit welchen Themen setzt sich dein Kunde da eigentlich auseinander, dem Kunden vielleicht auch schon zu folgen und dann darauf basierend jemanden vielleicht auch kalt anzuschreiben über LinkedIn. Ne? Und da geht es dann wirklich darum, eine starke Relevanz herzustellen. Wofür ich es aber zum Teil auch einfach nutze, was sinnvoller ist, ist halt einfach zu gucken, weil ich glaube, also, dass dir bei LinkedIn jemand antwortet, im Enterprise-Kontext, ne? Du, keine Ahnung, willst bei Adidas irgendwie platzieren oder bei Siemens oder sonst irgendwas, ne? Bei den großen Unternehmen, dann ist die wahrscheinlich außerhalb von der Marketing-Bubble, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du sie per Mail anschreibst, aus meiner Sicht nach wie vor wesentlich höher, dass du eine Antwort bekommst, als wenn du sie bei LinkedIn anschreibst. Ne? Und da komme ich wieder zurück auf diesen Punkt, dass ich sage, so viele haben ein Profil dort, du kriegst mehr Informationen, aber gleichzeitig sind sie nicht so aktiv auf dieser Plattform, dass du dort zeitnah eine Antwort in irgendeiner Form bekommst, sondern für die meisten ist nach wie vor die E-Mail-Inbox so die tägliche To-Do-Liste, wo du drauf eine Rückmeldung bekommst. Ne? Aber du kannst zumindest, weißt du, wie die Person heißt und kannst den Namen halt in irgendeiner Form herleiten und die E-Mail-Adresse herleiten.
Mein Take wäre tatsächlich, dass die sind bestimmt auf LinkedIn unterwegs. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube aber, dass deren Inbox einfach so unfassbar voll ist und die am Tag bestimmt ihre 20, 30, 40 Nachrichten bekommen. Also wenn du in einer entsprechenden Position bist, logischerweise. Ne?
Ja, kannst von ausgehen. Ne? Also das auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, also LinkedIn hat schon mehr daran gearbeitet, da auch mehr Qualität reinzubringen. Ne? Dass sie nicht diese Limitierungen stärker drin haben. Ja. Ich glaube, es sind irgendwie 10 In-Mails. Ist es am... Was sind das? Nee, Monat, Tag. Ich glaube, 10 In-Mails am Tag. Also musst du dir dann schon überlegen, so wen schreibst du an und weil du nur irgendwie 10 Schüsse frei hast. Macht total viel Sinn. Ne? Aber es ist halt vor allem für mich, vor allem für die Recherche ist es unfassbar gut, weil es einfach die, also es gibt dir einfach einen Informationsvorsprung und du kriegst ein besseres Bild darin, so wie ist die Organisation eigentlich aufgebaut, wer sind vielleicht Entscheidungsebenen, was für Positionen haben die, an welchen Themen arbeiten die gerade innerhalb des Unternehmens. Ich bin aber, wie gesagt, von dieser vollautomatisierten Lead-Recherche und dann automatisiertem Anschreiben gibt es ja auch Tools, bin ich jetzt nicht der größte Fan, weil es meistens nicht zu dem Ergebnis führt, das man sich wünscht. Da würde ich halt eher mit, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang, mit Lead-Ads starten und Kampagnen auf LinkedIn schalten, um darüber halt Inbound-Leads entsprechend zu generieren. Ne? Und vielleicht kannst du da mal 2, 3 Worte verlieren, wie eigentlich der Ad-Manager bei LinkedIn funktioniert, was vielleicht auch Parallelen sind, die du bei, ich sag mal, zum Meta, wie heißt der eigentlich mittlerweile, Business Manager noch? Oder Meta-Ads-Manager. Genau, das, was ja eigentlich das noch viel mächtigere Werkzeug ist als der LinkedIn-Ads-Manager, aber genau, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu sagen.
Also ich hätte den Übergang tatsächlich als Research-Tool erstmal gemacht, weil selbst wenn man, ich finde es auch so praktisch, selbst wenn man keinen einzigen Cent reingibt, ist es erstmal zum Audience-Research ganz spannend, da erstmal rauszufiltern, ja okay, von dieser Jobposition, wie viele existieren denn jetzt wirklich auf LinkedIn oder wie viele sind
da? Ja, eigentlich ganz geil, auch für meine Zielgruppe, ne?
Komplett. Und das sind kombiniert nochmal mit in dieser Größe, da, also so ein bisschen ein paar demografische Merkmale mit reinbringen oder Unternehmensmerkmale noch mit reinbringen. Also das einmal für sich ein bisschen vorzufiltern, finde ich meistens auch schon mal spannend, um das überhaupt erstmal ein Potenzial zu ermitteln. Und was man dann vielleicht auch mal organisch anspricht, logischerweise. Aber
und was sagst du, kannst du so eine Zahl nennen, so was du so einem an Mindestzielgröße irgendwie da sein musst, damit das sinnvoll ist?
Also da eine pauschale Zahl zu sagen, also wenn du jetzt im Enterprise-Bereich unterwegs bist, dann hast du da vielleicht relevante Leute von 1000 in Deutschland. Wenn deine Zielgruppe Immobilienmakler sind, dann bist du da schnell sechsstellig. Also die Range ist einfach zu groß. Und demnach, wenn du, aber gleichzeitig ist natürlich das potenzielle Ticket, was du den Leuten verkaufst, auch entsprechend größer. Also bei einer kleinen Zielgruppe wirst du, also von 1000 Leuten, wirst du wahrscheinlich ein hohes Potenzial haben. Also gerade wenn das alles Enterprise-Leute sind, wenn da ein Lead mal richtig knallt, dann knallt es auch in deiner Profi, würde ich sagen. Wenn aber deine Zielgruppe 100.000 Leute groß ist und alles Immobilienmakler, würde ich jetzt mal pauschal sagen, ist das Produkt, was du denen verkaufst, auch nicht allzu hochpreisig sein. Also ich würde skaliert, also kleinere Zielgruppen skalieren, aber auch entsprechend in der Relevanz. Wo ich, also wie gesagt, dann als Research-Tool finde ich es erstmal super spannend, aber also logischerweise LinkedIn Ads funktionieren. Haben wir an verschiedenen Ecken einfach festgestellt, nicht wie es ganz, ganz viele nutzen, irgendwie auch mal so im Upper Funnel oder mal Traffic auf die Seite generieren. Ich glaube, das ist häufig verbranntes Geld. Also sobald man irgendwie im Awareness-Bereich unterwegs ist und LinkedIn Ads dafür einsetzt, habe ich bis jetzt noch nie sinnvollen Impact gesehen, auch weil der nicht richtig messbar ist. Also klar, man kann einen Klick irgendwie messen, aber ein Last-Click dann später auf Analytics zu verfolgen, wie lange war die Person auf meiner Seite, ist auch nicht so eingängig und gleichzeitig auch, okay, die Person hat so lange mein Video angeguckt, man hat daraus keinen wirklichen Brand-Effekt. Das mache ich auch auf anderen Plattformen lieber so mit so Brandlift-Studien. Das hast du auf LinkedIn in der Form nicht oder wenn, dann musst du schon ein wirklich dickes Budget dort einsetzen. Von daher, vom Upper Funnel, also Awareness-Maßnahmen, würde ich jetzt mal grundsätzlich außen vor lassen. Es sei denn, man macht es super niedrigschwellig irgendwie als Retargeting, dass man Leute, die sich schon mal mit dir beschäftigt haben, mit weiteren Informationen versorgt, ohne dass man die jetzt zwangsläufig konvertieren möchte direkt. Wo es aber immer funktioniert, ist im Lower Funnel. Also wenn es darum geht, Leads zu generieren, Conversions zu generieren in irgendeiner Art und Weise und die mal in so einen, ja, in diesen Lower Funnel reinzukippen. Und das funktioniert meistens irgendwie auch mit eingängigen Videos, die halt auch im Kern das kommunizieren, was die Leute oder was die Leute potenziell nach dem Klick erwarten dürfen von deinem Produkt. Und potenziell kannst du, also das funktioniert als LinkedIn-Ad, als Lead-Ad, also Formular direkt auf LinkedIn selber, aber es funktioniert auch mit einem Formular auf deiner eigenen Seite, welches du trackst. Was wichtig ist, hinter diesem Formular, haben wir schon ein paar Mal gesagt in dem Podcast, muss sich halt eine Art von Added Value befinden. Das nennen wir dann Gated Content meinetwegen. Das kann ein White Paper sein, das kann eine Checkliste sein, das kann ein gratis Webinar sein, das kann meinetwegen auch deine Produktdemo sein. Wenn dein Produkt so geil ist, dass die Leute das auf jeden Fall ausprobieren wollen, weil du es geil angeteasert hast, dann kann es auch das sein am Ende. Aber es muss ein Anreiz da sein, dass die Leute die Daten da lassen und die später von deinem Sales-Team kontaktiert werden können. Und dann...
Was ja eigentlich... Ja. Ja, was eben ja gerade dazu eingefallen ist oder was sich dadurch verändert ist, so ein Stück weit dieses, ich sag mal, die Content-Erstellung war ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen so ein Bottleneck, ne? Weil so eine Kampagne einzustellen ist ja relativ, also das mache ich dir an einem halben Vormittag, ne? Ohne dass ich da viel Ahnung von habe, ne? Und die Herausforderung, die ja viele Kunden immer haben, ist ja immer so, ja, wir müssen Content erstellen, ne? Und dann brauchst du ein Content-Piece vom Kunden und dann vergehen halt 3 Monate, ne? Bis du das halt irgendwie abgestimmt hast, fertig hast, etc., ne? Und das ist, glaube ich, auch wesentlich leichter geworden. Da würde ich deine Sicht mal drauf interessieren, wenn du, ich sag mal so, mit Checklisten arbeitest, die, glaube ich, immer noch funktionieren, ne? Obwohl du mit dir mittlerweile ja alles ChatGPT, KI generieren lassen kannst und irgendwie auch da Checklisten geben kannst. Aber wenn du gerade ein Problem adressierst von einem Kunden, was er hat, und dieses Problem in der Checkliste dann halt irgendwie verarbeitest oder in einem White Paper verarbeitest und selbst wenn du da zu, ich sag mal, ChatGPT oder andere KI-Lösungen zur Content-Erstellung genutzt hast, ne? Das heißt, würdest du jetzt auch oder inwiefern würdest du jetzt, ich sag mal, KI schon in dem Umfeld auch einsetzen als, ich sag mal, Content-Generierungsmaßnahme? Weniger jetzt, um irgendwie noch relevanter für den Kunden zu sein, sondern einfach um schneller zu sein, um Kampagnen schneller an den Start zu bringen.
Ja. Ehrlicherweise, also jetzt gerade, wo wir auch von VO3 gesprochen haben vorhin, ich finde die Ergebnisse schon krass. Also ich glaube, dass, also je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, wenn du jetzt irgendwelche Developer target möchtest, dann werden die das relativ schnell rausfinden, dass das AI ist. So, wenn du jetzt Otto Normal Immobilienmakler targetest, dann würde ich sagen, die haben vielleicht noch nicht, da hat noch nicht jeder wirklich dieses Auge für AI. Und du kannst damit schon so Interview-Convention-Style-Videos machen, die schon echt wirken. Also da, ich erkenne es, du würdest es auch erkennen, glaube ich, weil wir einfach AI-Videos konsumieren. Wenn du es nicht machst, dann wirst du den Unterschied so schnell nicht feststellen können. Also die sind schon extrem stark. Und das einfach initial zu produzieren, hat jetzt auf jeden Fall gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch einen Hebel. Ich weiß nicht, wie das in einem Jahr ist. Ich glaube, in einem Jahr werden zwei Dinge eintreffen. Einmal, viel mehr Menschen werden in der Lage sein, AI-Videos auf dem Level zu identifizieren, weil sie einfach mehr AI konsumieren. Gleichzeitig werden AI-Videos aber auch besser. So. Und die Frage ist, was tritt schneller ein? Und wenn, also wenn jetzt die erste Variante schneller eintritt, dann klar wird die Form von Werbung in der Form nicht mehr funktionieren. Dann musst du zwangsläufig, um einen größeren Hebel haben, vielleicht wieder auf Original-Content switchen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo halt die zweite Variante wieder überholt und AI einfach nochmal viel besser wird, als dass wir sie identifizieren können. Und spätestens dann werden wir wahrscheinlich auch darüber reden, dass nochmal viel mehr Markierungen stattfinden, dass ein Video, dass sich bei dem Video XY um AI handelt.
Also glaubst du, dass das kommt? Also, weil das ist ja so ein bisschen, verarschen wir uns ja alle gegenseitig, ne? Das heißt, wir generieren uns gegenseitig hier, ich sag mal, Content und nutzen dafür künstliche Intelligenz, ob es jetzt irgendwie Bild-Content ist, Video-Content, Text-Content. Glaubst du, dass es A, sinnvoll ist, es zu markieren, und B, dass die Plattformen dem auch nachgehen werden?
Also, ich hoffe, das wird reguliert. Let's be honest. Also, in einer Welt, in der AI unreguliert genutzt wird, ist ein anderes Thema.
Aber, genau. Aber, also, genau, vielleicht können wir damit auch irgendwie ganz gut abschließen. Aber ich glaube nicht, dass es die Plattformen werden selber es nicht regulieren. Glaube ich nicht dran. Also, die Handlungen der Vergangenheit zeigen, dass sie es nicht selber machen werden. Und da ist die Frage so. Genau, und ich wäre eigentlich auch dafür, dass zum Beispiel, das ist aber genauso mit irgendwie, und das ist eine tiefergehende Diskussion, so sollte es Verifizierung geben von Profilen auch, ne? So, du weißt ja einfach nicht mehr so, ist derjenige wirklich derjenige, der da postet, ist das auch die Person in der Realität, ne? Ist das, also, ne, da gibt es ja bei LinkedIn auch schon Verifizierungsprozesse, ne, das dann zu verifizieren, aber bei Content dann eigentlich auch, ne? Und kann das, also ist es sinnvoll und kann das eigentlich passieren, weil im Endeffekt wird dann zukünftig eigentlich alles als KI-generierter Content gelabelt werden. Ne?
Baby. Guter Cliffhanger.
Gut. Gute Folge, Hans. Vielen Dank. Ich habe wieder was gelernt und freue mich auf die nächste Woche. Wir haben ein bisschen überzogen. Wir haben ja immer diese halbe Stunde, die wir uns vornehmen, aber ich glaube, das werden unsere Zuhörer uns verzeihen.
Das heißt, wir haben was zu sagen, glaube ich.
Das ist schon ganz gut. So, auch so früh am Morgen bei mir, ne? Also ja. Für die Zuschauer, bei mir ist es erst 8 Uhr, ich gerade noch in Portugal bin. Aber der Hans hat mich aus dem Bett bekommen.
Ja.
Nicht 8 Uhr, bei mir ist 9 Uhr. Entschuldigung.
Ich bin schon 3 Minuten zu spät.
Weil 8 Uhr.
Ich muss raus.
Okay, super. Hans, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.